Man weiß es zwar, dass das nicht die reale Sexualität ist, aber trotzdem kann man sich schwer dagegen wehren, zu denken, so geht Sex, so geht guter Sex, so muss ich mich fühlen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und dieses Mal geht es um Sex, insbesondere um männliche Sexualität. Die Tirolerin Beatrix Reudinger hat sich darauf spezialisiert, hat ein Buch geschrieben und auch ein Coaching-Unternehmen gegründet und beantwortet mir heute meine Fragen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Die Frage, wie Menschen erfüllte Sexualität leben können, begleitet die schon dein ganzes Leben, sagst du. Kannst du kurz erklären, warum? Wie ist dazu gekommen? Warum ist dir das so ein Anliegen?
Genau. Früher hat es natürlich mal auch mit dem privaten Interesse begonnen, aber ich habe eben vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck nämlich studiert. Und da hat mich neben dem privaten Sexualität auch so auf der Ebene von künstlerischem Ausdruck interessiert. Also da habe ich mich schon, wenn man so will, auch auf der theoretischen Ebene damit beschäftigt. Ich habe selber immer sehr viel Selbsterfahrung gemacht, also sehr viel im Bereich Therapie, Gruppenprozesse, Gruppendynamik. Ich habe aber nie etwas beruflich damit gemacht und dann sozusagen irgendwann im dritten Bildungsweg habe ich dann klinische Sexologie als Ausbildung gemacht. Ich habe Sexualberatung in Innsbruck studiert und bin jetzt Lebens- und Sozialberaterin, aber er beschäftigt mich eigentlich ausschließlich mit Sexualität und Paarberatung.
Also du beschäftigst dich mit Sexualität in verschiedenen Facetten schon sehr lang. Mhm. Würdest du sagen, sind wir so aufgeklärt, wie wir denken, oder tun wir uns doch noch immer schwer, eigentlich über Sex zu reden?
Mein Eindruck ist, dass Sexualität zwar inzwischen, vor allem jetzt mit Social Media, aber auch schon vorher in Medien, eigentlich allgegenwärtig ist und man das so das Gefühl hat, wir sind da durch, wir können über alles sprechen. Ich merke aber dann in meiner Arbeit, dass das überhaupt nicht so ist, dass es nach wie vor sehr viele Tabus gibt, vor allem, wenn es eben nicht so funktioniert, wie man denkt, dass es funktionieren soll.
Also man hat das Gefühl, man ist aufgeklärter oder offener, als man vielleicht dann ist.
Absolut. Mhm. Und man muss ja dazu sagen, das eine sind so die Bilder, die vermittelten Bilder. Inzwischen natürlich gerade jetzt in den letzten 20 Jahren auch sehr, sehr verstärkt über Pornografie, weil es eben so leicht erreichbar ist. Und andererseits, wo lernt man denn das wirklich? Man lernt es nicht in der Schule. Für Eltern ist es oft schwierig zu vermitteln. Es gibt wenig Sprache darüber. Es wird eigentlich nicht gefördert. Und wie gesagt, das, wie im Moment sexuelles Lernen funktioniert, ist eben hauptsächlich über Pornografie. Und man weiß es zwar, dass das nicht die reale Sexualität ist, aber trotzdem kann man sich schwer dagegen wehren, zu denken, so geht Sex, so geht guter Sex, so muss ich mich fühlen als Frau wie als Mann. Es gibt Statistiken, wonach eben heutzutage, vor allem jetzt Jungs, Mädchen auch, aber ein bisschen weniger, mit 8, 9, 10, 11 Jahren ihren ersten Porno sehen. Und das ist kein Softporno.
Wie beeinflussen Pornos unsere Erwartungen an Sex?
Auf ganz vielfältige Weise. Also einerseits natürlich die Körperbilder, wie man denkt, dass die Genitalien ausschauen. Und natürlich, was man denkt, was man fühlen soll. Und was man denkt, was man tut, um dann das zu fühlen. Und auch beeinflusst natürlich sehr stark die Geschlechterverhältnisse. Also wie tut man als Mann, wie tut man als Frau?
Und es gibt quasi nur den einen Weg,
richtig,
wie es ausschauen kann.
Es gibt zwar viele Kategorien, aber es gibt doch ein relativ stereotypes Bild. Und es ist einfach, muss man sagen, nach wie vor sehr männlich geprägt. Das stresst Männer wie Frauen.
Männer wie Frauen, gutes Stichwort. Du richtest dich ja insbesondere an Männer. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Die werde ich natürlich immer gefragt als Frau. Was macht eine Frau in der Männerberatung? Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe natürlich eine ganz klassische Praxis in Wien für Paare und Einzelpersonen. Schon seit einigen Jahren, gemeinsam mit meiner Kollegin, der Barbara Zuschnick. Und uns ist dann aufgefallen, dass Paare kommen, dass Frauen kommen, aber dass selten Männer kommen. Und wir haben uns dann gefragt, okay, was gibt es eigentlich für Männer? Wo haben die eigentlich Räume, wo sie drüber reden? Das ist so, dass Frauen einfach eher sich um sich selber kümmern, dass sie eher zum Beispiel ein soziales Netzwerk haben, also sprich mit Freundinnen darüber sprechen oder sich Bücher kaufen, drüber lesen oder eben auch in die Therapie oder ins Coaching gehen. Männer machen das einfach weniger. Es hat immer noch so die Idee, ja, als richtiger Mann braucht man keine Hilfe, da schafft man das alles alleine. Wir haben dann einen jungen Mann kennengelernt, der schon im Bereich Online-Beratung, Online-Coaching tätig war. Und mit dem haben wir uns dann zusammengetan und haben so gesagt, wir wollen etwas für den Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz finden, was online ist. Das ist einfach ein größerer Bereich. Und quasi eine eigene Methode entwickeln, wie man mit den Männern speziell arbeitet, dass ihnen auch gerechter wird. Das kann online sein, das kann auch anonym sein.
Also quasi die Hemmschwelle.
Genau, mhm. Ganz genau. Die Hemmschwelle ist also sozusagen niedriger und wir sprechen sie einfach anders an, über YouTube, über Instagram, über E-Mail-Marketing. Inzwischen sind wir auch ein Team, bestehend aus Sexologinnen und Sexologen. Wir haben auch einen Urologen im Team. Also wir sind Männer wie Frauen, immer mit speziellen Schwerpunkten. Und wenn jemand zu uns kommt, kann er sich aussuchen, ob er lieber zu einer Frau oder zu einem Mann geht. Circa 70% wollen dezidiert zu einer Frau. Ja, ist total spannend. Hätte ich mir ehrlich gesagt selber auch nicht gedacht. Circa 10% ist wurscht und der Rest will dezidiert zum Mann.
Was sind da so die häufigsten Probleme und Themen, die euch unterkommen?
Man kann es eigentlich auf drei Hauptprobleme und Themen einschränken. Also Menschen kommen, wenn sie einen Leidensdruck haben. Und die drei Themen, die eben Leiden verursachen, sind Erektionsprobleme, vorzeitiger Samenerguss und Orgasmushemmung. Letzteres ist eher etwas, was man nicht so kennt von Männern, denkt man eher an Frauen, aber es haben auch Männer Orgasmushemmung. Und flankierend zu diesen drei Themen gibt es dann eben Lustlosigkeit oder eben einen schädlichen Pornokonsum, vielleicht für manche sogar eine Pornosucht.
Und wenn man jetzt quasi das bei den drei Problemen bleibt, wie kann man denen begegnen?
Zuerst mal muss man sagen, dass zu uns Männer aller Altersschichten kommen. Ich glaube sogar 76 war unser Ältester. Natürlich, die meisten sind dann so 30, 40, 50. Und ja, es geht mal darum, überhaupt das Problem zu besprechen. Also wo tritt das auf? Wann tritt das auf? Seit wann hat er das schon? Was hat er schon dagegen versucht zu unternehmen? Tritt es nur mit bestimmten Personen oder mit einer neuen Partnerin auf oder hat er das immer schon? Also vorzeitiger Samenerguss ist zum Beispiel ein Thema, was viele Männer einfach seit immer schon haben und es betrifft bei weitem nicht nur junge Männer. Vorzeitiger Samenerguss bedeutet zwischen 30 Sekunden und 1,5 Minuten, vor allem beim penetrativen Sex, eben zu kommen, ohne dass er das will. Also es gibt dann so Themen, die die Männer dann wirklich Jahrzehnte mit sich herumschleppen.
Und sehr schambehaftet sind.
Und sehr schambehaftet.
Würdest du nach deiner Erfahrung sagen, dass Männer mehr quasi mit Leistungsdruck zu kämpfen haben, wenn es um Sex geht?
Ja, auf jeden Fall. Der Mann kommt natürlich, der hat sein Problem, der will das ganz schnell gelöst haben. Am besten in der ersten Stunde. Aber wir arbeiten ganzheitlich im Sinne von, wir gehen dann schon auch ein auf Glaubenssätze, auf die sexuelle Sozialisation, also was hat er gelernt, was hat er für Bilder davon, was wir vorher eben gesprochen haben. Und ein Part ist dann, dass man ihn fragt, wann empfindet er sich als Mann beim Sex und überhaupt im Leben einfach gut, stark, potent, kann man sagen. Und es verwundert mich immer wieder, dass 2026 nach wie vor ca. 90% der Männer sagen, wenn ich dominant bin, wenn ich die Situation im Griff habe, allgemein gesprochen, wenn ich genug Geld nach Hause bringe, also wenn ich sozusagen, ich bin der Macher, der Versorger und wenn ich mich nicht von Gefühlen überwältigen lasse. Guter Sex und keine Gefühle ist ein bisschen ein Widerspruch. Und da müssen wir einfach ein bisschen tiefer reingehen und fragen, ja, wie ist es denn, wenn du mal loslässt, wenn du dir mal hingibst, wenn du mal ins Spüren kommst, ins Fühlen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dominant zu sein. Ja, ich bin sowieso sexpositiv, also für mich ist das ganze Spektrum an Sexualität okay, aber wenn es eben nur in eine Richtung geht und der Mann eben eh schon verkrampft ist. Das
eigentlich einschränkt.
Ganz genau, er schränkt ihn ein, er hat so das Gefühl, er muss immer machen, leisten. Dann kann es einfach sein, dass sein Körper sagt, nö, möchte nicht.
Du sagst ja auch, Lust und Erregung kann man lernen.
Genau.
Wie kommt man da dann quasi vor dem, was ja auch sehr, also über lange Zeit erlernte Glaubenssätze sind und Dinge, richtig, die tief sitzen?
Ja, ganz genau. Das ist wirklich über lange Zeit erlernt und das ist ja auch teilweise nicht nur was Individuelles, sondern es ist ja in der Gesellschaft verankert. Das, wir haben jetzt auch die Situation, dass diese sogenannte Manosphäre ja sehr präsent ist, vor allem bei jüngeren Männern im Social Media, im Algorithmus. Und die predigen ja genau das. Ja. Wie kommt man da weg? Als erstes muss man sich bewusst machen, also überhaupt mal verstehen, aha, so dicky, mal ganz wertfrei. In dem Moment, wo man das einfach mal bewusst macht, in dem Moment kann man es überhaupt erst verändern. Und dann kann man ganz langsam mit Übungen einfach so ein bisschen ausprobieren. Ja, wie fühlt sich das an? Was passiert da? Wie kann ich mich neu spüren lernen? Das ist so der erste Schritt. Und eine große Übung ist bei uns, also es ist alles noch alleine, ja, da brauche ich noch keine Partnerin oder kein Partner dazu. Ich kann das alles mit mir mal alleine üben und alleine bewusst werden. Das ist eben der therapeutische, wenn man so will, Prozess. Eine große Übung von uns ist, wir nennen das Selbstliebe-Ritual oder anders masturbieren, einfach sich mal mit sich selber anders zu beschäftigen, jetzt auf der körperlichen Ebene, also viel, viel zarter, viel langsamer, viel weniger zielorientiert. Es geht darum, das Spektrum an Empfindungen zu vergrößern. Der Mann, der eben Probleme hat, der hat dann meistens einen sehr eingeschränkten Erregungsmodus. In der Sexologie nennt man das mechanischen Erregungsmodus. Das heißt, er erregt sich auf eine ganz bestimmte Weise und das schon relativ lang, meistens eben mit visueller Stimulation über Pornos, aber eben auch mit einem sehr festen Griff, mit sehr Zielorientierung, meistens sehr schnell. So eher geht es weniger um Genuss als um Entladung. Und das kann man tatsächlich verändern. Aber es ist so wie bei allem, was man lernt und verändert. Man braucht Geduld, man braucht Zeit, man braucht ein bisschen Hingabe. Wenn ich es öfters wiederhole.
Man muss sich ein bisschen umprogrammieren.
Genau, umprogrammieren. Und dann wird das sozusagen das, was ich öfters erlebe, wird dann das neue Normal. Und wir haben extrem viel berührende und positive Feedbacks von den Männern, denen das richtig gut tut und die richtig Aha-Erlebnisse haben. Und das kann man dann, wenn man es selber mal spürt, auf die Paarsexualität übersetzen.
Gibt es aber einen Pornokonsum, der quasi gesund sein kann, ein gewisses Maß oder andere Arten von Pornografie?
Ja, also ich bin jetzt nochmal, man kann Pornografie natürlich auf vielen Ebenen in Frage stellen. Ich sage nur Produktionsbedingungen. Aber an und für sich würden wir das nicht per se verteufeln. Das ist eine Erregungsquelle. Why not? Dann nimmt man sich das ab und zu. Das Problem ist ja, dass die meisten das immer machen, weil das natürlich leichter ist als zum Beispiel über den Körper, über ein bisschen Varianz in der Berührung, aber auch über die eigene Fantasie. Meiner Meinung nach früher oder später, wenn man das zu exzessiv macht, gibt es Probleme. Und es tut da meistens, also wenn man jetzt eine Partnerschaft hat, es tut da meistens in der Partnerschaft allalong nicht gut, weil das Gehirn lernt dann einfach diese Art der Stimulation. Und das heißt, wenn der jetzt in der Paarsexualität ist, dann hat er natürlich ganz eine andere Stimulation. Ja, die Frau schaut anders aus, die tut anders, es ist nur eine. Und dann haben manche so die Strategie, es muss jetzt wilder sein, es muss mehr sein, aber manchmal geht es dann nicht. Und dann verliert die Paarsexualität dann an Reiz, an Bedeutung. Also die kurze Antwort auf die Frage, natürlich gibt es einen nicht problematischen Pornokonsum, wenn man andere Erregungsquellen weiterhin kultiviert, sage ich jetzt mal.
Betreffen die Probleme alle Männer in verschiedenen Lebensphasen, in verschiedenen Beziehungskonstellationen?
Genau, also es gibt Männer, die nur sehr wenig Erfahrung haben. Es gibt Männer, die gerade eine Trennung hinter sich haben. Oder es gibt Männer, die lange Zeit eine Beziehung hatten und dann irgendwann taucht zum Beispiel auf, jetzt gerade letztlich einen Mann gehabt, der eben Anfang 50 war und der dann erzählt hat, er hat schon seit immer einen vorzeitigen Samenerguss und ich habe ihn dann gefragt, und warum kommst du genau jetzt? Und er sagt, ja, weil meine Frau, die hat einfach keine Lust mehr, die will nicht mehr mit mir schlafen. Und dann habe ich immer gedacht, das habe ich mal vermittelt oder gespiegelt, habe ich gesagt, da war sie eh lang geduldig. Ja, da hat er gesagt, ja, und jetzt ist mir das so richtig bewusst und ich will daran arbeiten und das, ja, es ist eh nie zu spät. Und es gibt da Männer, die sind halt gerade in einem Dating-Prozess oder haben gerade jemand ganz frisch kennengelernt und haben dann so das Gefühl, ja, sie wollen das jetzt halt gut machen, sie kennen ihr Thema und jetzt gehen sie es an. Ganz unterschiedlich.
Euer Coaching-Unternehmen heißt ja Best Lover. Mhm. Wie wird man denn zum Best Lover?
Genau, es heißt, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, mit einem kleinen Twist oder einem kleinen Augenzwinkern. Best Lover ist der beste Liebhaber, vor allem einmal für sich selber, ja, für das eigene Empfinden, indem man eben bewusst ist, indem man sich traut, da hinzuschauen, indem man sich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzt. Und zwar, das ist ein ongoing Prozess, weil mit 20 hat man einen anderen Körper als mit 50 zum Beispiel. Man ist in einer anderen Lebenssituation. Und so wie im Leben allgemein verändert man sich. Also sich bewusst machen, wo steht man, in welcher Phase ist man. Sich mit Verletzbarkeit auseinanderzusetzen, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, was wir vorher gesprochen haben, dieser Leistungsdruck, also wenn man nicht verletzlich ist, und das jetzt im positiven Sinn, also man könnte auch sagen berührbar, und berührbar ist, finde ich, ein schönes Wort, also wenn man nicht berührbar ist, dann kann man auch nicht gut empfinden. Und wenn man sich dann mit sich selber auseinandergesetzt hat, dann ist man ja überhaupt erst fähig, mit am Gegenüber drüber zu sprechen und sich mitzuteilen über eigene Bedürfnisse, aber eben auch die Bedürfnisse des Gegenübers aufzunehmen, zu verhandeln, also zu sagen, ha, was willst du, was will ich, okay, was können wir gemeinsam machen, und auch keine Angst haben vor der Differenz, also im Sinn von Unterschied von seinem Gegenüber. Also viele Paare einigen sich ja dann so oft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der dann irgendwie eh okay funktioniert, weil sie so Angst haben vor dieser Differenz, herauszufinden, oh, vielleicht möchte meine Partnerin oder mein Partner was anders. Und das könnte aber der Auftakt sein, für wieder mehr Spicy, mehr Erotik in die Beziehung zu bringen. Und das bedeutet nicht, dass man jede Fantasie oder jedes Bedürfnis umsetzt. Also es ist keine Eintrittskarten, nur weil ich etwas mag, muss es dann so passieren. Aber es ist die Eintrittskarten in Gespräche drüber, ins Öffnen, ins sich gegenseitig berühren. Also körperlich, seelisch, emotional.
Also eigentlich hat es insgesamt da ganz viel generell mit Männlichkeitsbildern zu tun, oder?
Total. Mit Männlichkeitsbildern. Das wäre jetzt sozusagen eher auf der psychischen, mentalen Ebene, und auf der körperlichen Ebene geht es eben auch darum, dass man den Körper versteht, also dass man als Best Lover versteht, wie die eigene Anatomie funktioniert, aber auch wie die des Gegenübers funktioniert. Und dann natürlich, dass man gewisse Techniken lernt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Kamasutra-Stellungen, ja, das kann man auch machen, aber es geht mehr so darum, aha, was kann ich mit meinem Atem machen, wie kann ich mein Becken einsetzen, wie kann ich den Beckenboden trainieren, wie kann ich mich weniger verkrampft machen und wie kann ich darüber sprechen, so dass es eben lustvoll ist und nicht einschränkend, so Motto, oh, wenn man zu viel darüber redet, dann zerredet man das. Überhaupt nicht.
Ich würde sagen, das ist eh schon ein Mythos, du hast es schon am Anfang angesprochen, dass alles von selber geht. So zum Abschluss vielleicht, was sind sonst so die häufigsten Mythen rund um Sex, die du gerne aus der Welt schaffen würdest?
Das, was du jetzt eh schon gesagt hast, guter Sex ist halt einfach da und ich habe halt Glück gehabt. Also ein Best Lover weiß, dass er Sexualität lernen kann. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch etwas sagen, weil wir es vorher noch nicht erwähnt haben. Gerade beim vorzeitigen Samenerguss, ich würde jetzt sagen, das traue ich mir wirklich zu sagen, das ist etwas, was man zu 100% lernen kann. Erektionsprobleme, Orgasmushemmung ist ein bisschen komplexer, hängt dann auch natürlich mit der physischen Verfasstheit zusammen, aber vorzeitiger Samenerguss kann man zu 100% lernen, und wir haben ja jetzt etwas entwickelt, was sozusagen KI unterstützt ist. Eine Methode, wo der Mann das mit KI sozusagen so eine Journey hat, also einen Prozess, den er dann mit Übungen und Feedback selber machen kann, und kann er, wenn er will und wenn er wirklich mitübt, in 30 Tagen loswerden. Aber das ist sozusagen einfach die Idee, dass er selber etwas machen kann, dass er dem Thema nicht ausgeliefert ist, weil das ist tatsächlich, wie du richtig sagst, ein absoluter Mythos. Und das andere haben wir eh schon gesagt, also dieses, der Mann muss immer aktiv sein, er muss immer führen, er muss vielleicht sogar dominant, so hart sein, ist auch ein Mythos. Natürlich, über Frauen gibt es auch hunderte Mythen. Also Frauen haben weniger Lust, stimmt einfach überhaupt gar nicht. Und ein weiterer Mythos, der immer noch ganz wichtig ist zu betonen, Mythos oder Glaubenssatz ist, dass Sexualität sozusagen im Alter automatisch schlechter und weniger wird. Es wird vielleicht anders, aber es wird auf jeden Fall, wenn man das kultiviert und dranbleibt und das will, kann es eine ganz andere Qualität bekommen.
Danke fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.